Diese Woche geht es hier mal um die Bundeswehr. Ist es ja irgendwie in letzter Zeit immer mal wieder Thema, die Bundeswehr. Und auch ich selbst habe so das Gefühl, dass ich in letzter Zeit voll viel Werbung so draußen und so gesehen habe für das Arbeiten halt eben bei der Bundeswehr. Und da habe ich dann nochmal drüber nachgedacht. Als ich nämlich 18 wurde, hatte ich auch eine Postkarte im Briefkasten von der Bundeswehr. Und die war auch an mich adressiert, also war so eine personalisierte Werbung. Und da war dann auch dieses Camouflage-Muster der Bundeswehr auf der Postkarte drauf. Und mit so einem Namensschild, mit meinem Nachnamen dann sozusagen. Also für mich sah das dann so ein bisschen aus wie dann später auf der Uniform, theoretisch. Die wollten mich damit halt einfach auf ihr Ausbildungsangebot aufmerksam machen, also dass man die Möglichkeit hat, bei der Bundeswehr eine Ausbildung zu machen. Damals habe ich mir da nicht so viele Gedanken drüber gemacht, aber als ich jetzt nochmal nachgedacht habe, habe ich mich gefragt, Moment mal, woher hatten die damals eigentlich meine Adresse? Das habe ich dann nochmal beim Verteidigungsministerium nachgefragt. Da hat eine Sprecherin uns auch geantwortet und es gibt dafür einfach extra ein Gesetz. Also es gibt ein Gesetz und da steht dann drin, dass die Bundeswehr die Daten von allen Menschen, die in dem Jahr 18 werden, bekommt und da können die dann sozusagen ihre personalisierte Werbung rausschicken damit. Ich habe mich damals voll über diese Postkarte gewundert. Ich habe irgendwie gedacht, hast du dich irgendwo ausgesehen angemeldet oder so? Keine Ahnung. Und habe auch direkt eine Freundin gefragt und die hat die natürlich auch bekommen. Und auch jetzt so hier in letzter Zeit, wenn ich so durch Berlin laufe, ich sehe gefühlt überall Bundeswehrwerbung. Also auf also als Plakat an Bushaltestellen oder auf Trams zum Beispiel. Und jetzt habe ich auch gelesen, dass auch auf der Gamescon auch Bundeswehrwerbung ist, was ich auch nicht so ganz verstehe oder ein bisschen ja weird finde, weil es geht ja da eigentlich um Spiele und jetzt nicht irgendwie um die Bundeswehr. Für mich war es aber nie so eine richtige Option, bei der Bundeswehr zu arbeiten. Und wenn ich ehrlich bin, dann ist die Karte bei mir damals auch direkt im Müll gelandet. Bei der Bundeswehr denke ich nämlich nicht erstmal so an Karriere, sondern ich denke so an Auslandseinsätze oder halt jetzt auch an Krieg. Und wenn ich so darüber nachdenke, muss ich schon sagen, dass ich dazu einfach viel zu viel Angst hätte, mit der Bundeswehr ins Ausland zu gehen und dann da wirklich im Kriegseinsatz zu sein. Ich wollte aber trotzdem mal herausfinden, was es denn eigentlich wirklich bedeutet, für die Bundeswehr zu arbeiten. Und darüber geht auch diese Folge. Ich bin Vicky und los geht's mit einer neuen Folge, Die und Du.
Die und Du, dein Politik-Podcast von Das Ding und dem SWR Hauptstadtstudio Berlin.
Ehrlich gesagt habe ich von der Bundeswehr halt mega, mega wenig Ahnung. Ich bekomme so das mit, was halt alle mitbekommen. Also gerade in den Medien geht's ja viel um die Ausrüstung, um den Wehrdienst und halt auch einfach in viel Geld, was jetzt so in den nächsten Jahren in die Bundeswehr gesteckt werden soll. Seit den 3 Jahren, also seit ich 18 wurde und diese Postkarte bekommen habe, hat sich aber so meine Sicht und meine Denkweise zur Bundeswehr schon geändert. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mir zu der Zeit halt überhaupt keine Gedanken über meine Sicherheit gemacht habe. Und das sind halt schon Gedanken, die, wie wahrscheinlich viele von euch auch, ich auch in den letzten Monaten immer mal wieder hatte. Und wenn man dann so ein bisschen mehr über die Bundeswehr liest, dann sieht man auch, dass bei der Bundeswehr eben nicht nur Soldatinnen und Soldaten arbeiten, sondern voll viele Leute. Also zum Beispiel Köche, Medizinerinnen oder zum Beispiel auch einfach Jobs im Orchester. Das war mir irgendwie auch gar nicht so klar, dass man als Musiker oder Musikerin zur Bundeswehr gehen kann. Es gibt halt voll viele Studiengänge und Ausbildungsberufe bei der Bundeswehr. Die Bundeswehr selber gibt an, dass gerade 4000 Azubis dort arbeiten. Und Leute, da geht's halt wirklich so die ganze Bandbreite, also vom Chemielabor bis hin zur Tierpflege, kann man da halt wirklich alles machen. Also wirklich Jobs, die man auch ohne Bundeswehr und außerhalb der Bundeswehr machen kann. Ich frage mich halt, wieso geht man denn für diese Jobs dann extra zur Bundeswehr? Darüber spreche ich gleich mit Ruth. Sie arbeitet seit 2017 bei der Bundeswehr in Ulm und sie hat halt da erstmal eine ganz normale Ausbildung zur zahnmedizinischen Fachangestellten gemacht und ist dann aber in die richtige Bundeswehr-Soldatinnenlaufbahn auch gekommen. Und Alfred aus dem SWR Hauptstadtstudio ist auch wieder am Start und der erklärt mir dann, wie denn so die Strukturen innerhalb der Bundeswehr sind und auch warum die Bundeswehr denn im Ausland im Einsatz ist, was da eigentlich so die Aufgabe ist. Er selber ist nämlich mal mit der Bundeswehr nach Mali geflogen. Ruth hat uns das Verteidigungsministerium vermittelt. Das ist nämlich gar nicht so einfach, mit Soldatinnen oder einem Soldaten einfach so zu sprechen. Aber lass uns loslegen. Hi Ruth.
Hallo.
Wie spreche ich dich denn überhaupt richtig an? Also welchen Dienstgrad hast du denn gerade?
Also in der Bundeswehr spricht man mit Dienstgrad und Nachnamen. Das heißt in meinem Fall Hauptgefreiter Kangala.
Und welche Dienstgrade gibt es noch?
Also bei uns ist es so, dass wir in Hierarchien arbeiten. Das heißt, es gibt einmal die Mannschaftslaufbahn, das ist die niedrige Laufbahn. Dann gibt es die Unteroffizierslaufbahn, die Feldwebellaufbahn und die Offizierslaufbahn.
Du hast jetzt auch gerade die Reihenfolge sozusagen gesagt, wie das nach der Hierarchie ist.
Genau.
Und was genau machst du denn jetzt gerade bei der Bundeswehr?
Ich mache gerade die Mannschaftslaufbahn, das heißt die niedrigere Laufbahn. Ich bin gerade im Bundeswehrkrankenhaus in Ulm. Bin dort ausgelernte zahnmedizinische Fachangestellte beim Zahnarzt. Um 7.15 Uhr ist der normale Dienstbeginn für alle Soldaten. Ich fange dann um 7.15 Uhr erstmal an, die Behandlungsräume aufzubereiten. Um 7.45 Uhr haben wir dann die Morgenbesprechung bzw. die Teambesprechung. Und um 8 Uhr kommt auch schon der erste Patient. Und um 16.30 Uhr ist dann Dienstschluss.
Also eigentlich ähnlich wie auch in einer, ich sag jetzt mal, ganz normalen Zahnarztpraxis, oder?
Genau, das macht keinen Unterschied zu normalen Zahnarztpraxen, außer dass wir halt selten Überstunden machen, was natürlich sehr gut ist. Wir haben geregelte Arbeitszeiten von 7.15 Uhr bis um 16.30 Uhr.
Und wie hat damals deine Bewerbung ausgesehen? Hat die sich unterschieden zu einer, ich sag jetzt mal, normalen Bewerbung?
Ein bisschen hat es sich schon unterschieden in normalen Praxen. Bewirbt man sich einfach so und kriegt dann so gesagt eine Zusage oder eine Absage. In meinem Fall war das so, dass ich mich im Karrierecenter der Bundeswehr beworben habe und wurde dann eingeladen. Dort hatten wir nochmal ein Gespräch. Das wurde dann weiter verschickt nach Stuttgart. Dort haben wir dann nochmal so einen Psychologentest gemacht, einen Sporttest, einen CAT-Test, also einen Computertest, alles was dazugehört. Und wenn man das bestanden hat, kriegt man dann so gesagt gleich an dem Tag die Zusage oder die Absage, je nachdem, ob man dafür verwendungsfähig ist oder nicht.
Also die Ausbildung oder der Bewerbungsprozess ist ja dann schon ein bisschen komplizierter als jetzt in anderen Zahnarztpraxen. Warum hast du dich denn damals dann trotzdem für den, ich sag mal, komplizierteren Weg entschieden und bist zur Bundeswehr gegangen und hast dich da beworben?
Ich habe mich tatsächlich für mehrere Bereiche beworben. Und wurde dann bei der Bundeswehr, die Bundeswehr hat mir dann gleich eine Zusage geschickt, da habe ich gesagt, ja, nehme ich. Ich habe 2017 bis 2020 meine Ausbildung hier erfolgreich absolviert, habe mich dann dazu entschieden, 2021 mich verpflichten zu lassen. Und so gesagt, kann ich mir gar nichts anderes vorstellen, weil das, wie schon gesagt, so ein bisschen mein Zuhause ist. Hm. Man hat bei der Bundeswehr so die Möglichkeit, zweimal sechs Wochen als Zivile so im außenstehenden Praktikum mal zu sehen, wie es im Zivilen ist. Das war für mich leider nichts. Ich habe gemerkt, die Bundeswehr, das ist einfach meins. Wir behandeln ja ausschließlich Soldaten. Dann sieht man ja sehr oft, okay, da kommt jetzt ein Soldat, der hat eine Uniform an. Das war so ein bisschen so ein Grund für mich, so die Uniform, die würde ich auch gern tragen. Die hat für mich natürlich auch eine riesen Bedeutung und auch, das heißt für mich auch, ich tue was für Deutschland und das ist genau das, was ich schon immer machen wollte.
Ach krass, das heißt, du arbeitest dann jeden Tag in deiner Uniform?
Genau. Im Bundeswehrkrankenhaus ist es so, dass man eine weiße Uniform hat, also nicht wie in der Kaserne, dass man da jetzt Black Tarn trägt, sondern bei uns trägt man weiß. Und natürlich auch die Schulterklappen dazu, dass man halt auch sieht, okay, ja, die ist Soldatin.
Hast du, also musstest du sozusagen, damit du weiter bei der Bundeswehr als zahnmedizinische Fachangestellte arbeiten kannst, auch deine Grundausbildung zur Soldatin machen oder war das was, wofür du dich dann nochmal extra entschieden hast?
Die Grundausbildung muss man als Soldat machen. Und da ist es halt auch so, dass man das Ganze natürlich auch bestehen muss. Wenn man die Grundausbildung nicht besteht, wird man auch kein Soldat.
Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen auf deine Motivation zurückkommen, die du so generell hattest, um bei der Bundeswehr zu arbeiten. Allein, was du eben gesagt hast, dass es so eine krasse Hierarchie zum Beispiel gibt, war das für dich auch so ein Faktor, den du gut fandest? Also, dass da einfach zum Beispiel mehr Disziplin ist. War das für dich am Anfang auch irgendwie ungewohnt? Oder gibt es irgendwie eine Situation, wo du dir gedacht hast, jetzt habe ich was falsch gemacht oder so?
Ja, also im Alltag hat man das ja natürlich nicht, dass einer vor einem steht und sagt, ja, so und so und so muss es laufen und es ist alles geregelt. Das war für mich auch relativ neu. Als Zivile Auszubildende bei der Bundeswehr hat man das ja nicht wirklich mitbekommen. Erst so in der Grundausbildung habe ich so einen Einblick bekommen, da ich ja Soldat geworden bin oder werden wollte. Hat sich natürlich auch die Tonlage ein bisschen geändert.
Wie spricht man dann so miteinander oder gibt es so bestimmte keine Ahnung, Befehle, auf die man immer hören muss? Oder wenn jetzt irgendjemand was Bestimmtes sagt, dann muss man was machen?
Also ein Vorgesetzter, wenn ein Vorgesetzter jetzt zu mir sagen würde, Frau Kangala, wir sind jetzt gerade im Ausland, schießen Sie bitte auf das. Da muss ich natürlich auch auf das hören. Als Soldat hat man natürlich auch Pflicht zur Gehorsam. Das heißt, ich muss das durchführen.
Da sagst du dann schon, okay, das ist einfach mein Job und wenn ich das von meinem Vorgesetzten gesagt bekomme, dann mache ich das jetzt.
Genau, dann mache ich das auch. Außer es sind natürlich so Sachen wie zum Beispiel, mein Vorgesetzter kommt zu mir und sagt, ey, wir mobben jetzt diese Person. Dann kann ich natürlich auch sagen, nee, da mache ich nicht mit.
Mhm.
Ich muss nicht alles durchführen, was mir gesagt wird.
Gibt's denn auch irgendwie, also wir haben jetzt schon viel über auch deine oder Vorteile, die du so für dich siehst bei der Ausbildung bei der Bundeswehr. Gibt's denn auch irgendwelche Nachteile?
Als normale Soldatin bei der Bundeswehr gibt's natürlich schon so ein paar Nachteile, wie zum Beispiel die heimatnahe Stationierung. Die ist nicht immer möglich. Man kann Wünsche äußern, allerdings kann die Bundeswehr die Wünsche nicht zu 100% erfüllen.
Das heißt, dass man einfach in eine andere Stadt versetzt, also dass es sein kann, dass man einfach in irgendeine andere Stadt von der Bundeswehr versetzt wird.
Genau. Zu mir wurde auch sehr oft gesagt, Bundeswehr bedeutet bundesweit. Das heißt, man bleibt nicht immer dort, wo man davor war. Ein weiterer Nachteil ist die Trennung zwischen Freunden und Familie, vor allem bei Auslandseinsätzen. Kann natürlich auch ganz schnell zur Belastung für die Freunde und Familie werden. Das muss natürlich einem auch bewusst werden.
Und auch für einen selber irgendwie, ne, ins Ausland zu gehen.
Genau.
Also ich hatte zum Beispiel viel zu viel Angst, ins Ausland zu gehen mit der Bundeswehr. War das für dich nicht so ein Ding, dass du dachtest, ob ich dafür wirklich so ready bin?
Also ich habe mir schon Gedanken gemacht, aber als Soldat muss man natürlich auch bereit dafür sein, an Auslandseinsätzen teilzunehmen. Und die Auslandseinsätze liegen ja meistens zwischen 4 bis 6 Monaten und können im Einzelfall kürzer oder auch länger sein.
Und du warst aber selber noch nicht im Ausland für die Bundeswehr?
Noch nicht. Betont auch noch nicht. Kann natürlich auch jederzeit passieren.
Gerade ist es ja sowieso aktueller denn je. Hast du denn auch Angst, besonders jetzt so in den Krieg ziehen zu müssen?
So ein bisschen Angst ist natürlich immer mit dabei. Allerdings muss es einem bewusst sein, wenn man Soldat werden möchte, dass man jederzeit ins Ausland Einsatz muss. Deswegen, ja, wie schon gesagt, Angst ist immer dabei, aber das gehört mit dazu.
Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das waren wirklich mega, mega spannende Einblicke in irgendwie so eine Welt, die ja ich gar nicht so richtig kenne. Also vielen Dank.
Gerne.
Ich finde es interessant, weil Ruths Alltag während der Ausbildung hat sich jetzt gar nicht so besonders von dem einer Auszubildenden in einer, ich sag mal, ganz normalen Zahnarztpraxis unterschieden. Das kam dann erst, also dieser wirkliche Unterschied kam dann erst, als sie eine Grundausbildung zur Soldatin gemacht hat. Und da sind mir dann auch diese bundeswehrtypischen Sachen aufgefallen. Also diese vielen Hierarchien, die Disziplin und halt auch die Verpflichtungen, die sie da machen musste. Ich finde es schon echt krass, dass sie sich jetzt auch noch für eine Grundausbildung als Soldatin entschieden hat, weil das halt einfach echt auch bedeutet, möglicherweise überall innerhalb Deutschlands versetzt zu werden oder halt ins Ausland zu müssen. Ich hatte aber so den Eindruck, sie feiert das voll und dass für sie einfach die Bundeswehr auch ein guter und sicherer Arbeitgeber ist. Ich muss aber sagen, für mich wäre das nichts. Auch diese 3 Jahre lange Verpflichtung, das scheint jetzt erstmal nicht lang, aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, so 3 Jahre genau zu wissen, was ich mache und einfach da nicht mehr so raus zu können. Also halt einfach wirklich verpflichtet zu sein. Und auch diese Hierarchien, die es da so gibt, das, ich weiß nicht, das wäre irgendwie auch nichts für mich. Und dann kommt für mich auch noch dazu, dass ich mir so ungern vorschreiben lassen würde, wohin ich denn versetzt werden kann. Und deshalb fand ich es mal so interessant, mit Ruth zu sprechen, weil sie das eben anders sieht. Also für sie sind das nicht unbedingt Nachteile, sondern eher Vorteile an der Bundeswehr. Ruth hat ja auch eine Ausbildung gemacht und man kann bei der Bundeswehr aber auch studieren. Und was ich da ganz interessant finde, es kommt da gar nicht so krass auf den NC an. Also beispielsweise, wenn man jetzt an einer staatlichen Uni irgendwie Medizin studieren will, dann braucht man dazu ja schon ein ziemlich gutes Abi und das ist bei der Bundeswehr eben nicht zwingend so. Man macht dann eher so Tests, die dann sagen, ob man für das Studium geeignet ist oder nicht. Aber da kommt auch wieder für mich so ein kleiner Haken. Wenn man jetzt beispielsweise Medizin bei der Bundeswehr studiert, dann muss man sich auch einfach für 17 Jahre verpflichten. Und 17 Jahre finde ich schon echt, echt lang. Und gerade wenn man dann bei der Bundeswehr wirklich so lange arbeitet, dann kann das eben auch mal heißen, dass man wirklich auf einen Einsatz ins Ausland geschickt wird. Und seit 1991 beteiligt sich die Bundeswehr an vielen Auslandseinsätzen. Gerade aktuell sind jetzt über 3000 Soldatinnen im Ausland. Und mich interessiert es natürlich, warum denn die Bundeswehr überhaupt dort ist und was sie da eigentlich macht. Deshalb hole ich mir jetzt Alfred aus dem SWR Hauptstadtstudio Berlin dazu. Alfred, du konntest die Bundeswehr ja begleiten nach Mali im Einsatz. Wie hast du das denn so erlebt?
Ja, man fliegt natürlich eine Reihe von Stunden, im Grunde so weit wie nach Amerika, aber eben die ganze Zeit nach Süden und landet dann in diesem Fall in Bamako, das ist die Hauptstadt von Mali. Die Verteidigungsministerin war mit an Bord und eine Reihe von Offizieren und ganz wenig Presseleute nur. Ja, und dann sieht man eben, wenn man von da mitten in die Wüste fliegt, zum Flughafen Gao, wo die internationalen Truppen stehen. Das ist eine Friedensmission von den Vereinten Nationen und Deutschland ist ein Teil davon und ist der größte Auslandseinsatz. Nachdem Afghanistan ja vor einem Jahr zu Ende gegangen ist, sind ungefähr 1000 Frauen und Männer von der Bundeswehr da stationiert und die sollen helfen, diesen sehr, sehr instabilen Bürgerkriegsfrieden in Mali mit zu sichern.
Und wie war der Flug so? Ihr seid ja wahrscheinlich nicht mit einem ganz normalen Flugzeug dahin geflogen, oder?
Genau, das war ein Airbus 350 von der Luftwaffe mit der Ministerin an Bord, wie gesagt. Und wenn die landet in Bamako, muss sie sofort ins benachbarte Senegal, weil die Lage nicht sicher genug ist. Weil tatsächlich muslimische Extremisten da ständig Attentate und Anschläge verüben. Und aus demselben Grund wird man dann auch, wenn man mit Militärtransporter in die Mitte des Landes nach Gao fliegt, gut bewacht. Und da wird auch erstmal gelandet mit offener Heckklappe und 3-4 Soldaten, die wirklich mit Maschinengewehr im Anschlag da drin stehen. Das hört sich jetzt so ein bisschen wie so ein Thriller an, ist es auch, aber das ist nicht lustig und auch nicht unterhaltsam, sondern es dient echt der Gefahrenabwehr.
Das heißt, was sind denn so die Aufgaben der Soldatinnen im Ausland?
Die sichern im Grunde, dass bestimmte Verkehrswege, bestimmte Straßen und bestimmte einfach Orte und Dörfer sicher sind, weil Terroristen oder andere militärische Marodeure, das wurde uns auch dort erzählt, man muss sich das wirklich schlimm vorstellen, dass die zum Teil wie bewaffnete Banden mit Motorradgangs über ganze Dörfer herfallen und den Leuten sagen, passt mal auf, ihr kommt jetzt von den Feldern runter, ihr macht keine Landwirtschaft mehr, ihr geht jetzt alle in die Dörfer, die Frauen bleiben zu Hause und übrigens die Kindergärten und da stand auch eine Bücherei, die haben wir jetzt mal runtergebrannt, weil Bildung ist uns nicht so wichtig. Das klingt jetzt richtig wie eine Karikatur und so schlimm, aber so wurde uns das da erzählt, dass man sich vorstellen kann, wie tatsächlich auch Terror und auch Massaker, also wirklich Tötungen von zivilen Menschen, völlig unmotiviert und verbrecherisch da passieren, und zwar täglich. Mali ist ein riesiges Land und hat verschiedene Bürgerkriegsherde. Das muss man sich klar machen, wenn man sich fragt, warum schicken wir in andere Länder Militär?
Und also, wie helfen die dann den Menschen vor Ort konkret?
Also in den Momenten, wo sie da sind, um zivile Projekte zu flankieren, machen sie selbst dafür nichts, sondern sie sind lediglich die Präsenz, die auch, wenn es nötig ist, bewaffnete Präsenz, die das schützt, was andere machen. Das hat uns zum Beispiel das Goethe-Institut in Bamako erklärt. Die machen Kurse zur Ausbildung von Leuten, nicht nur Sprachkurse. Die haben uns auch erklärt, dass zum Beispiel das komplette Wassersystem, Abwasserkanalisation in Bamako von Frankreich erfunden wurde und von Deutschen mitbegleitet wurde als ziviles Projekt, damit das weitergehen kann. Das ist ein Beispiel für ein Infrastrukturprojekt. Und insgesamt gehen die auch in Schulen rein und machen Bildungsinitiativen und sorgen einfach dafür, dass das, was man zivile Projekte nennt, so ein bisschen mit Leben erfüllt wird.
Wie kann das denn überhaupt sein, dass jetzt die NATO oder auch die deutsche Bundeswehr, ich sage jetzt mal, einfach so in andere Länder kann? Also wieso dürfen die das?
Da muss jedes Mal ein Mandat der Vereinten Nationen dafür her. Sonst kann man ja auch nicht einfach so in ein souveränes Land hinein, ja, weil es ja deren territoriale Integrität verletzen würde. Das heißt schlicht und einfach, territoriale Integrität heißt, das ist unser Land, wir dürfen sagen, was hier ist. Ihr dürft von außen nicht rein. Und das ist ja bei verschiedenen kriegerischen Handlungen der Fall. Wenn das verletzt wird, das kriegen wir ja seit einem halben Jahr mit, so wie der russische Angriffskrieg auf die Ukraine gelaufen ist, dann ist es zwar eine kriegerische Handlung, die jeden Tag weitergeht, sie ist aber jeden Tag eine Verletzung des Völkerrechts und internationaler Konventionen. Und Deutschland hat sich eben auf die Fahnen geschrieben, wir halten uns an diese Gesetze und wir beteiligen uns nur an Militärentsendungen, die ein Mandat haben, das politisch rechtfertigt. Und das macht in der Regel die UN in New York oder in Genf.
Wie wird denn überhaupt entschieden, in welches Ausland dann die Bundeswehr Soldaten schickt?
Das liegt in erster Linie an den Bündnispartnern von Deutschland, also NATO, North Atlantic Treaty Organization heißt es ja. Es ist wichtig, sich das nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Das ist der Nordatlantikpakt mit verschiedenen westeuropäischen Ländern und osteuropäischen Ländern plus vor allem USA. Das sind unsere Bündnispartnerländer. Wenn die insgesamt beschließen, wir machen Folgendes, dann macht Deutschland in der Regel mit. Und ganz wichtig, wir können nicht einfach so mit dem Fingerschnipp von Kanzler oder Verteidigungsministerin Truppen ins Ausland schicken, sondern es muss jedes einzelne Mal der komplette Bundestag mit einer Mehrheit Ja sagen dazu. Wir haben eine Parlamentsarmee, anders als in Frankreich der Präsident oder übrigens auch in den USA der Präsident oder in London sogar die Queen, kann man nicht einfach die Truppen ins Ausland schicken. Da ist ein Parlamentsvorbehalt davor.
Und mit welchen Kriterien wird es denn dann von der NATO entschieden, in welches Land die sozusagen gehen?
Das hat damit zu tun, dass verschiedene Bedrohungen verschieden stark wahrgenommen werden. Beispiel: In Irak ist tatsächlich bis heute eine internationale Truppe stationiert, um abzuwenden, dass dort muslimische Extremisten Attentate verüben und die Bevölkerung terrorisieren und insgesamt ein Klima der Unsicherheit erzeugen. Das erzähle ich deswegen, weil es in Mali ähnlich ist und im benachbarten Niger übrigens auch. Da ist die Lage aber nicht so schwierig, weil in Mali eine Militärregierung an der Macht ist. Da gab es seit 2012 in 10 Jahren dreimal einen Putsch, also einen Aufstand des Militärs, wo im Grunde die Generäle gesagt haben, pass mal auf, ihr könnt jetzt alle nach Hause gehen, Regierung, wir machen das jetzt hier, wir haben jetzt die Power, die Macht und nehmen uns die einfach. Das ist natürlich eine schwierige Lage, weil das für Rechtsunsicherheit sorgt und einfach für ein Problem, für eine Situation der täglichen Bedrohung. Und da hat man gesagt, wir müssen das stabilisieren, damit die Bevölkerung nicht abhaut. Und das ist ein weiterer wichtiger Grund, Fluchtursachenbekämpfung. Denn wenn Leute in einem Land das Gefühl haben, ich bin hier nicht mehr sicher, dann flüchten die und landen möglicherweise hier bei uns in Europa.
Der Einsatz in Mali ist ja jetzt ausgesetzt worden. Was passiert denn jetzt mit den Soldatinnen vor Ort? Sind da noch welche vor Ort? Sind da gar keine mehr vor Ort?
Ja, die sind vor Ort und ich habe das auch sehr alarmiert verfolgt, schlicht weil ich ja im April da war und mir dachte, au backe, das ist eine echte Sicherheitslücke, dass die Franzosen nicht mehr die Sicherheit am Flughafen Gao sichern können, wo die internationalen Truppen stehen. Und dieser Bundeswehreinsatz ist deshalb ausgesetzt, weil die Verteidigungsministerin erkannt hat, oh, wir haben jetzt da eine Sicherheitslücke. Und der zweite Hauptgrund ist, dass das Regime in Mali, in der Hauptstadt Bamako, ich sag mal, Schikanen angestellt hat. Die haben Überflugrechte mal verweigert, mal gewährt. Die haben deutschen Bundeswehrkräften die Ein- und Ausreise mal verweigert, mal gewährt. Und die haben eine Zeit lang Frauen und Männer der Bundeswehr sogar festgesetzt in Bamako, in der Hauptstadt von Mali. Die durften nicht ausreisen. Und dann hat die Verteidigungsministerin gesagt, na toll, wenn das so ist und wir hier gar nicht mehr erwünscht sind, dann drücken wir da mal die Pausetaste. Das musste sie auch, um zu vermeiden, dass deren Sicherheit riskiert wird. Also sie hat gesagt, die oberste Prio muss sein, unsere Frauen und Männer von der Bundeswehr müssen im Ausland sicher sein. Wenn das nicht garantiert werden kann, drücken wir die Pausetaste und es kann sein, dass das der Anfang vom Ende der ganzen Mali-Entsendung ist.
Aber Pausetaste heißt jetzt, sie sind noch da, aber machen einfach, also sind den ganzen Tag in dem Camp oder wie?
Im Grunde ja. Und es ist auch die Frage, ob der normale Personalaustausch so gelingen kann. Denn alle paar Wochen und Monate fliegen so und so viel Frauen und Männer von der Bundeswehr wieder zurück nach Deutschland und werden im Grunde mit frischem Personal aus Deutschland ersetzt. Also diese Entsendungen sind nie sehr lange, auf einer Reihe von Monaten in der Regel. Und die Leute werden auch vorher informiert, was sie da machen, dass es gefährlich ist. Sie kriegen zwar mehr Geld, diese sogenannte Gefahrenzulage, aber es sind Risiken, in die sie selbst auch einwilligen müssen. Wir haben eben von Toten gesprochen. Insgesamt sind bei der Bundeswehr im Jahr 2020 16 Menschen bei Auslandseinsätzen getötet worden. Und 2021 waren es 26 Menschen. Aber in der Mali-Entsendung MINUSMA, wie gesagt, seit ihrem Bestehen, seit 10 Jahren, 2 Menschen von der Bundeswehr tun.
Wenn wir jetzt noch mal zum Anfang der Folge zurückspringen, da haben wir ja über die Werbung gesprochen, die die Bundeswehr macht. Und besonders in den letzten Wochen und Monaten ist mir das schon so voll intensiv aufgefallen. Warum machen die denn so viel Werbung? Also fehlt den Personal? Liegt das vielleicht an dem Zivildienst, der ausgesetzt ist?
Beides. Auf jeden Fall fehlt Personal. Und das Zweite ist, es gibt einen starken politischen Willen, die Bundeswehr, aufzumotzen, also wirklich aufzurüsten, nicht nur mit Material, also nicht nur mit Flugzeugen und Panzern, Gewehren und Granaten, sondern auch mit Männern und Frauen, die die Jobs machen. Und das ist nicht nur an der Waffe. Bei der Bundeswehr wird ja auch gekocht, genäht, gebaut, Architektur gemacht und Wache geschoben, alles Mögliche, was nicht unbedingt immer mit einer Waffe zu tun hat. Und die brauchen einfach Leute. Das war vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine schon so. Aber kurz danach hat Bundeskanzler Scholz ja verkündet, wir haben jetzt eine Zeitenwende und wir geben, Achtung, 100 Milliarden Euro neu aus für die Bundeswehr. Das sind fast alles neue Schulden, muss man sagen, dieses Extra-Geld, die 100 Milliarden. Aber auch die werden nicht nur für Hardware ausgegeben, sondern auch für Personal. Das heißt, es sind so und so viele Stellen, weil die Leute ja auch alle am Knüppel, am Abzug, am Kochlöffel und in den Autos und sonst wo sitzen müssen und wirklich die Jobs auch machen. Und zwar für eine Reihe von Jahren, nicht nur von jetzt bis nächstes Jahr.
Das Gespräch mit Alfred hat jetzt nochmal die ganzen Gefahren auch deutlich gemacht, die es wirklich gibt, wenn man für die Bundeswehr arbeitet und besonders, wenn man auch im Ausland im Einsatz ist. Jetzt auch zum Beispiel gerade in Mali, das ist ja auch ein total gefährlicher Einsatz, wo auch einfach ja Leute gestorben sind. Und das kann halt passieren, wenn man Soldat oder Soldatin ist. Und da hat man dann im Zweifel auch gar keinen Einfluss drauf. Und auch jetzt gibt es ja noch so eine Ungewissheit, die Soldatinnen dann vielleicht spüren. Also wann geht's denn jetzt überhaupt weiter? Wie kommen sie nochmal zurück? Oder geht's überhaupt weiter? Ich verstehe aber trotzdem, dass natürlich die Bundeswehr für die Politik und auch für die internationale Sicherheit total wichtig ist und dass es deshalb auch diese ganzen Leute braucht, die da auch arbeiten. Und daher kommt vielleicht dann auch die ganze Werbung. Also wer viele Leute braucht, der muss halt auch vielleicht viel einfach dafür Werbung machen. Ich habe jetzt auch nochmal diesen Unterschied zwischen der zivilen und der militärischen Karriere festgestellt. Also das sind ganz unterschiedliche Dinge. Das heißt, man kann auch bei der Bundeswehr arbeiten, ohne jetzt dafür eine militärische Karriere machen zu müssen. Was mir auch nochmal klar wurde, Ruth ist einfach, so hat sie zumindest auf mich gewirkt, voll happy bei der Bundeswehr. Und die Sachen, die mich so stören würden, also ins Ausland zu gehen oder diese krassen Hierarchien, die sind für sie einfach gar kein Problem, sondern das findet sie ganz gut. Und wie gesagt, ich finde es ein bisschen, ja, irgendwie abschreckend oder so. Aber es gibt dann einfach Leute, die das gut finden. Und genauso sollte es ja dann auch sein, dass sie dann da einfach arbeiten kann und dass ihr das Spaß macht. Es ist auch mal interessant gewesen, so einen groben Überblick im Allgemeinen über diese ganzen Strukturen, was alles zur Bundeswehr gehört, zu bekommen, weil ja gerade so viel über die Bundeswehr in den Nachrichten zu hören ist, dass man da so ein bisschen so einen Inside-Blick mal bekommen hat. Jetzt finde ich es natürlich auch noch voll interessant, was ihr darüber denkt. Also könnt ihr euch das vorstellen, wirklich bei der Bundeswehr zu arbeiten? Also jetzt mal egal, ob zivil oder eine militärische Karriere. Und habt ihr vielleicht auch schon mal darüber nachgedacht, warum ihr das machen wollt oder warum das für euch vielleicht nicht in Frage kommt? Schreibt mir dazu sehr gerne meine Mail an dieunddu@dasding.de oder schickt mir einfach über Insta eine Sprachnachricht. Da freue ich mich voll, mit euch auch in den Austausch zu kommen. Und wie immer, wenn euch der Podcast gefallen hat oder ihr was Neues gelernt habt, dann schickt den auch sehr, sehr gerne an irgendwie eine Freundin weiter und bewertet natürlich auch den Podcast. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Tschüss!
Die und du. Dein Politik-Podcast von Das Ding und dem SWR Hauptstadtstudio Berlin. Neue Folgen alle 2 Wochen in der Das Ding-App, der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Skript Epro Özdemir, Redaktion Das Ding, Timo Klump und Julia Nestlin und Redaktion im SWR Hauptstadtstudio Alfred Schmidt.